Aber die Frage, was die Interessen des Flusses sind, die werden da nicht so explizit gestellt und damit sind die auch nicht, also ist die Isar einfach so keine Akteurin in diesem Konflikt, sondern tatsächlich das Subjekt, über das man sich einfach streitet.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inko Fehmarn. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie und dich zu einer neuen Folge. Heute geht es um Mediation und zwar um Mediation in einem zukünftigen Arbeitsfeld, das sich mehr oder weniger momentan entwickelt, über das auf jeden Fall nachgedacht wird. Und wie immer in solchen Situationen stellt sich die Frage, ob Mediation dann tatsächlich hilft, in solchen neuen Anwendungsfeldern Konflikte zu bearbeiten und konstruktiv zu lösen. Für das Anwendungsfeld, das wir heute in den Blick nehmen wollen hier im Podcast, müssen wir allerdings noch eine konzeptionelle Vorarbeit leisten. Denn Konflikte werden allgemeinhin als Geschehnisse, als Widerspruchssituationen zwischen Menschen verstanden. Und in dem neuen Arbeitsfeld geht es womöglich gar nicht nur darum, dass Menschen oder ausschließlich Menschen miteinander in Widersprüchen, in Abhängigkeiten und in Konfliktsituationen sind, sondern eben auch noch andere Lebewesen und Umwelt. Angesichts der Klimakrise und der Zerstörung der Lebensgrundlagen nicht nur von uns Menschen, sondern auch von anderen Lebewesen, stellt sich die Frage, ob sich Mediation und das Setting von Mediation auch eignet, diese Probleme und Konfliktsituationen zu bearbeiten. Dafür hat sich in letzter Zeit der Begriff von bisozialen Konflikten entwickelt. Und um diese Thematik näher zu beleuchten und zu sehen, ob, inwieweit und wie konkret Mediation dort hilfreich sein kann, habe ich mir heute eine Gästin eingeladen, die sich mit dem Thema auskennt und dazu ihre Abschlussarbeit im Studiengang Mediation an der Viadrina in Frankfurt eingereicht hat. Herzlich willkommen, Charlotte Meyer.
Hallo, Sascha Weigel. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die einleitenden Worte.
Ja, Frau Meyer, bevor wir da in diese Thematik einsteigen, und das wird ja ein etwas wirklich ungewöhnliches und neuartiges Nachdenken über Mediation werden, zunächst ein paar Worte zu Ihnen, über Sie. Frau Meyer, ja. Was machen Sie?
Sehr gerne. Ich bin Mediatorin und Konfliktberaterin und habe mich im letzten Jahr selbstständig gemacht in Halle an der Saale. Da lebe ich auch, unweit von Leipzig. Und ich habe mich in meiner Tätigkeit auf Konflikte am Arbeitsplatz fokussiert. Also mein Unternehmen nennt sich Choose Mediation. Und der Ansatz, den ich verfolge, ist, Konflikte für positive Veränderungen nutzbar zu machen und damit das Potenzial der Konflikte zu heben oder die Parteien da besser dabei zu unterstützen, das zu heben. Genau, und eigentlich bin ich auch noch Rechtsanwältin. Das ist aber gerade so ein bisschen im Hintergrund, weil ich mich aktuell auf meine Selbstständigkeit als Mediatorin und Konfliktberaterin konzentriere. Genau, so viel zu mir, zu meiner Person.
Grundsätzlich erstmal im ganz klassischen Gebiet. Konflikte am Arbeitsplatz zwischen Menschen, zwischen Arbeitnehmern, die Sie bearbeiten und für die Sie zunächst mal so praktisch zuständig sind.
Ganz genau. Das sind ja so diese Konflikte, die einfach entstehen, wenn Menschen miteinander arbeiten und man vielleicht in Zuständigkeiten, die nicht ganz klar sind, oder in neuen Teams, in neuen Strukturen also alles, was neu ist oder alles, was auch sich erstmal zusammenfinden muss, ist ja manchmal mit Konflikten behaftet und die sind da sehr wertvoll, weil man dann Probleme erkennt, aber natürlich auch irgendwo Kräfte raubend, und da ist Mediation, finde ich, eine ganz großartige Sache, um die Parteien zu unterstützen.
Nebenbei oder zwischendurch oder auch währenddessen überlegen Sie sich, inwieweit Mediation auch für Probleme genutzt werden kann, die nicht nur wir Menschen haben untereinander, sondern eben auch für Situationen, in denen andere Lebewesen betroffen sind. Und das ist ja kein Geheimnis mehr. Es gibt die Klimakrise, die Umweltschäden werden größer und das Problem wird immer aktueller. Wie sind Sie denn zu dieser Fragestellung gekommen, dass Sie das im Kontext Ihrer Mediationsausbildung dann aufgegriffen haben?
Ja, ich habe das zusammen mit einem ehemaligen Kommilitonen gemacht und wir hatten uns die Frage gestellt, wie Konflikte denn weitergedacht werden können, wo wir von dem sozialen Konflikt unter Menschen zu dem biosozialen Konflikt unter Lebewesen und damit wir versucht haben, die Realität, die nun mal aktuell eben besteht oder immer auch schon da gewesen ist, nämlich dass der Mensch nur eine Spezies unter sehr vielen ist und damit in irgendeine Umgangsform damit findet, wie wir mit unserer Umwelt agieren, wie wir mit anderen Lebewesen agieren und uns dann die Frage gestellt haben, warum bei einem Interessensausgleich bei Konflikten um Ressourcen, um Flächen, um Bauvorhaben, warum suchen wir den Interessensausgleich unter Menschen und warum sind andere AkteurInnen da nicht repräsentiert, wo sie doch offensichtlich Teil dieses Konfliktes sind. Und so genau kamen wir dann dazu, uns diese Fragen zu stellen.
Frau Meyer, reden wir sozusagen über die Rechte, die Vereine wahrnehmen für verschiedene Tierwelten, Pflanzenwelten, wo also verschiedene Umweltinteressen in Rechte gegossen wurden, die dann von Vereinen, die Menschen gegründet haben oder sonstige juristische Personen dann wahrnehmen? Oder geht Ihr Konfliktbegriff dann noch weiter? Wie können wir uns das vorstellen bei dem Thema bisozialer Konflikt?
Aktuell ist es ja so, dass die Rechte von Tier und Umwelt überwiegend von privaten Organisationen, also wenn das irgendwie sowas wie Greenpeace oder der NABU oder da gibt es ja die unterschiedlichsten Vereine, die sich als InteressensvertreterInnen verstehen, die auch im Rahmen von beispielsweise Verbandsklagen in Teilen Verletzungen also geltend machen können, gerichtlich. Allerdings die Idee dahinter von unserer Seite ist mehr tatsächlich das Subjekt, in dem Fall heute einen Fall mitgebracht von der Isar, also dem Fluss der Isar, wo es um die Nutzung des Isarwassers geht, dass dann der Fluss als Subjekt verstanden wird, der wiederum im Rahmen einer Vertretungskonstellation Partei in der Mediation wäre. Und nicht, wie es aktuell ist, dass über Interessensvertretungen, da gibt es jetzt wie bei dem Beispiel von der Isar, da gibt es ganz viele verschiedene InteressensvertreterInnen, die Interessen der Isar vermeintlich repräsentieren, ob das jetzt der Sportverein der Kanufahrer ist oder diverse andere, aber die vertreten natürlich auch ein Stück weit das Interesse des Flusses, aber die sind nicht dazu da, um dessen Interessen rein zu vertreten, sondern eben auch ihre eigenen Interessen natürlich.
Sozusagen, wenn jetzt da jemand die Isar nutzen will und ein anderer oder andere Menschen sind damit nicht einverstanden, die Nachbarn oder irgendwelche Sportler, dass die dann eine Initiative, einen Verein gründen und dann dagegen klagen, dann machen die das sozusagen auch aus diesem eigenen persönlichen Interesse, weil sie ja halt den Fluss so und so nutzen wollen und die anderen wollen ihn anders nutzen. Das ist die klassische Konstellation, meinen Sie?
Genau.
Und Sie gehen aber daran und fragen eher oder stellen sozusagen die Konstruktion her, der Fluss selbst muss mitentscheiden können, dass er auf diese Art und Weise genutzt wird.
Ganz genau. Also es gibt in anderen Ländern, wie beispielsweise in Kolumbien oder aktuell ist es auch eine Bewegung in Spanien, wo ein bestimmtes Gebiet dem Rechte zugesprochen werden soll. Das ist aktuell in Deutschland noch nicht so, dass es jemand etwas anderes außer der Mensch ein Rechtssubjekt ist. Nichtsdestotrotz ist es aber ja in der Mediation so, dass wir jetzt beispielsweise in dem Fall der Isar, wenn es darum geht, dass Wasser der Isar für ein Kraftwerk genutzt wird in großen Teilen und künstlich die Isar geteilt wird, in dem Fall, da ganz viele Interessensgruppen darüber streiten, was denn gut für die Isar sein könnte oder eben auch, was gut für sie sein könnte. Aber die Frage, was die Interessen des Flusses sind, die werden da nicht so explizit gestellt und damit sind die auch nicht, also ist die Isar einfach keine Akteurin in diesem Konflikt, sondern tatsächlich das Subjekt, über das man sich einfach streitet.
Wie soll das konstruktiv aufgebaut werden, dass sozusagen der Fluss eine Sprache entwickelt, die jetzt im Konflikt andere Menschen verstehen, wenn das nicht durch menschliche Vertreter geschehen soll, denen dann immer vorgeworfen werden kann, naja, da spielen ja eigene Interessen eine Rolle. Also wie können objektiv tief dann in Anführungsstrichen objektive Sprache entwickelt werden, dass wir Menschen dann den Fluss hören. Das klingt ja für den ersten Moment abgefahren.
Das ist ja nun mal in der Vertreterkonstellation quasi inhärent, dass eine Vertretung nie mit Sicherheit man ausschließen kann, dass Interessen anders vertreten werden. Das ist ja auch so, wenn ich eine Firma vertrete oder wenn ich Kinder oder irgendwie in Betreuungskonstellation, kann ich nie ganz ausschließen. Also das ist über möglichst viele Köpfe. Und die Idee von uns war in dem Fall, dass man ganz klassisch wie in der Mediation, in der Auftragsklärung eben nicht den Fluss dazu denkt, also sagt, okay, man streitet sich hier um die Nutzung des Isarwassers. Warum fragt sich eigentlich niemand, was die Isar möchte? Was sind die Bedürfnisse und Interessen des Flusses? Was möchte der, wie viel Wasser kann der quasi abzweigen? Also in dem Fall ist es so, dass der Gestein von oben, also weil der startet im Gebirge in Österreich und vereinigt sich mit der Donau, die Isar, und die nimmt sehr viel Geröll mit, und je weniger Wasser sie natürlich hat, desto weniger Kraft hat sie, dieses Geröll mitzunehmen. Hier würde man dann in einer Auftragsklärung die klassischen Akteurinnen ermitteln, und dann wäre neben den Anwohnern oder diesen Kraftwerksbetreibern die Isar eine Akteurin, und man würde ihr über eine Vertretungskonstellation, und wir hatten uns das überlegt als eine Kommission, da gibt es beim Standortauswahlgesetz, das entwickelt wurde, um ein Endlager zu finden, ein Atomendlager. Da hat man die Konstellation einer Kommission, bei der in dem Fall waren es jetzt da 32 Mitglieder, die aus verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten kommen. Da sind sowohl Teile der Bevölkerung in dieser Kommission als auch Vertreterinnen von Organisationen, also Umweltorganisationen, oder auch Vertreter anderer Organisationen, die Teil dieser Kommission wären, und dann im Rahmen einer Konsensentscheidung für diesen Fluss sprechen dürfen. Und wie würden Sie das tun? Also woher weiß man, was ein Subjekt braucht, was nicht der menschlichen Sprache fähig ist? Das würde man über empathisches Einfühlen, so wie man das auch bei Menschen macht oder bei allen Subjekten, kann man sich, wenn man sich in deren Schuhe stellt und sich fragt, was würde ich brauchen, was ist das, was dieses Wesen, diese Entität zum Leben braucht? Ich würde mich einfühlen und würde natürlich, weil diese Entität, je unterschiedlicher die von mir ist, desto weniger kann ich antizipieren, was die braucht im Vergleich zu mir. Und da kann ich mir natürlich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und Fachwissen, von denen sich sehr lange damit beschäftigen, und im Wasserrecht hat man das ja auch schon umfassend gemacht, was braucht denn ein Fluss, um im Gleichgewicht zu sein? Und so würde man darüber dann eine Mediation führen, eben nicht über die Isar, sondern zusammen mit der Isar, und eine Lösung finden.
Was mir einleuchtet sozusagen, und da greife ich aber zunächst tatsächlich so auf die Entwicklungen im Recht zurück, dass diese Konstruktion, dass wenn man also in eine Entität, in eine bestimmte Umwelt eingreifen will, dass man dann konkret erstmal ein Gremium zusammenstellt aus verschiedenen Wissenschaftlern oder wer auch immer dann dort objektiv diese Vertreterrolle übernimmt, dass das einen Unterschied macht zu dem bisherigen, wo man einfach nur gewissermaßen Glück brauchte, dass sich Vereine gebildet haben, die sich da ein gewisses Interesse auf die Fahnen geschrieben haben, gesagt, wir schützen jetzt die Meere oder wir schützen den Wald und wir nehmen die Luftreinheit jetzt als Thema auf unsere Agenda und streiten in Form eines Vereins oder in Form einer Initiative da auch vor Gericht, und dass das halt dann organisiert wird, ne, dass diese Umwelten damit beachtet werden. Das leuchtet mir ein. Zu dem Punkt, das dann sozusagen in die Mediation zu bringen und zu gucken, dass die Mediation als Verfahren diese Konflikte bearbeiten kann, da würde ich noch ein bisschen nach hinten schieben und zunächst noch diese Situation allein am Konflikt deutlich machen, ne? Dieser Begriff des bisozialen Konflikts. Und Sie sagten, das ist in Deutschland halt noch nicht so ausgeprägt oder noch nicht so weit wie in anderen Ländern. Können Sie da noch mal ein paar Beispiele bringen, wie in anderen Regionen, warum auch immer, das sich dort halt schon weiterentwickelt hat oder zumindest andere Formen angenommen hat? Sie sagten vorhin Spanien, oder Venezuela, wenn ich richtig das in Erinnerung habe.
Aktuell ist Spanien die neueste Entwicklung in der EU, wo man eine Lagune, der Name, die mir jetzt leider gerade entfallen ist, wo man die aufgrund von Umwelteinwirkungen und Pestiziden diese Lagune sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde und man dann gesagt hat, wie kann es denn eigentlich sein, dass diese Lagune selbst nicht das Recht hat, Integrität einzufordern in Form von Einhaltung von Rechten und Pflichten, die ihr gegenüber bestehen. Und man eben nicht nur Menschen als Subjekte betrachtet, sondern auch andere Wesen, ob das jetzt Tiere sind oder die Teile der Umwelt, Bäume. Mhm. Und diese Entwicklung ist in anderen Ländern einfach geschichtlich weiter, weil die indigene Bevölkerungsteile eine stärkere Verbindung zu ihrer Umwelt haben, als das jetzt beispielsweise in Deutschland ist. Und dadurch dieses Bedürfnis, dass die Umwelt geachtet wird als ein Subjekt und nicht als, also nicht einfach verbraucht wird, so wie man das, wie einem das jetzt gerade gefällt. Wenn man Wasser braucht, dann nimmt man es sich. Das ist, wie gesagt, geschichtlich begründet und hat sich in den letzten 40 Jahren, merkt man aber schon, dass die Entwicklung immer weiter dahin geht, dass Menschen, also wie jetzt zum Beispiel auch bei der Isar, ist es auch so, dass es da jetzt ein Volksbegehren gibt, bei der man versuchen möchte, der Isar eine Stimme zu geben, also dass die Isar quasi Rechte bekommt. Das ist aber natürlich einfach ein langer Prozess, weil so ein Volksbegehren, da geht jetzt noch bis 2023, da werden sehr viele Stimmen, die es da bedarf, und das Ganze dann ins Parlament zu bringen. Und ja, so ist das einfach in Deutschland, der biosoziale Konflikt, noch kein Begriff, mit dem viele Menschen etwas anfangen können. Aber das, wie gesagt, ist ja einfach eine Entwicklung, die voranschreitet.
Dann läuft es sozusagen schon über Rechte und über Verrechtlichungen, die dann sozusagen in Streit geführt werden. Und die Frage wäre dann, in welchem Verfahren wird das Recht ausgeglichen? Also in einem Rechtsverfahren oder in einer Mediation, wo die rechtliche Komponente ein Teil unter anderen ist. Aber es wäre schon, also auch der bisoziale Konflikt bedeutet sozusagen, man muss inhärent zunächst dann Rechte vergeben und organisieren, die dann sozusagen als solches in Streit geführt werden können.
Das wäre, also in der Mediation ist es ja nicht grundsätzlich eine Voraussetzung. In der Mediation geht es ja um die Interessen und die Bedürfnisse. Stand heute könnte ich eine Mediation mit der Isar durchführen. Ist nun mal einfach Teil der Mediation, dass es keinen vollstreckbaren Titel oder ähnliches gibt am Ende und man damit eben auf die Freiwilligkeit angewiesen ist. Und so natürlich die Isar im Vergleich zu dem Betreibern einer dieser Plattform einfach keine Rechte aktiv heute hat, die sie anderweitig geltend machen könnte.
Die Rechte müssten vergeben werden, damit sie dann in dem Verfahren, auch in der Mediation, das ja immerhin noch verbindlich ist. Es ist ja nicht nur freiwillig, sondern wenn eine Vereinbarung getroffen wurde, dann ist praktisch ja doch eine Verbindlichkeit gegeben, die, wenn sie nicht eingehalten wird, vielleicht dann doch vor Gericht eingeklagt werden muss, weil es nicht von sich aus vollstreckbar ist. Wenn ich das weiter denke, und das müsste ich und würde ich ja dann auch gerne, dann stünden ja durchaus auch Konflikte in Rede, wo gar kein Mensch mehr beteiligt ist, sondern diese nur als Vertreterinnen von, meinetwegen der Berg, der abrutscht, und der Wald, der drunter liegt, oder der Fluss, der jetzt dadurch zugeschüttet wird, dass man dort ja dann auch entsprechende Konflikte zwischen derartigen Entitäten durchführen müsste. Es ist ja sozusagen nicht nur ein Hinzunehmen von lebenswerten Umwelten zu Konflikten, wo Menschen dann enthalten sind, sondern dann auch zwischen einzelnen Entitäten, wo der Mensch als solches gar nicht mehr direkt im Streit steht. Das ist jetzt sehr theoretisch vorgedacht. Mhm. Ne?
Also es ist natürlich so, dass die Mediation als auch die Rechtsordnung sind ja einfach, das ist vom Menschen geschaffen. Und deswegen ist der Mensch natürlich immer ein Multiplikator und auch ein notwendiges, also immer notwendig. Muss immer einen Menschen geben, der auf etwas aufmerksam macht. Also beispielsweise, wenn wir jetzt mit der Isar, dass da jemand kommt und sagt, ja, ich bin damit nicht einverstanden, dass der Fluss auf der einen Seite vertrocknet und auf der anderen Seite das Wasser für erneuerbare Energien genutzt wird. Also was für uns auch wichtig war, ist das Schaffen von Realitäten, dass ein Bewusstsein dafür auch entsteht, dass ich nicht einfach in etwas eingreifen darf, ohne dass ich, also dass ich etwas verletze dadurch, und ein Bewusstsein dafür gewinne, wenn ich jetzt beispielsweise eine eben Wasser von der Isar nehme, dass das ein Subjekt ist, was eine gewisse eine Integrität hat und damit auch Achtung verdient dafür.
Das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich eher kritisch und die Risiken dabei in Blick nehme und kritisch auch eher wäre, dass das sozusagen ein pädagogisches Programm wäre, ne? Und ein, ja, ich nenne es mal pädagogisches Programm, das Bewusstsein schaffen soll, diese Vorgehensweise. Und das hat die Mediation ja auch, und zu Beginn, also bei uns vor 20 15 Jahren auch, ja, stärker betont, ne, dass es nicht nur eine große Chance ist, sondern dass da auch ein großes pädagogisches Programm dahinter steckt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das die Mediation, wenn das jetzt dann auf die Mediation gleich übertragen wird, dieser bisoziale Konflikt in diesem Verfahren zu fahren, ob das nicht die Mediation noch weiter überlastet, weil sie ja an sich kein starkes Massenverfahren ist, das gesellschaftlich den Anklang bisher gefunden hat, den viele Mediatoren am Anfang gehofft hatten.
Ich kann diese Sorge durchaus nachvollziehen, dass natürlich die Frage da immer ist, ob man der Mediation damit einen Bärendienst erweist, wenn man sie als Vorreiterin von gewissen Strömungen so ein Stück weit vorschickt so und sagt so, ja, mit der Rechtssubjektivität, das ist ein langer Prozess, das wird noch Jahrzehnte dauern, so lange haben wir nicht mehr Zeit. Das ist immer kritisch mitzudenken. Allerdings ist eben das, was ich gerade gesagt habe, mit der Zeitmoment aktuell etwas, wo ich die Alternative nicht weiß.
Vielleicht stellen wir die Gedanken noch ein bisschen zurück und gucken uns zunächst mal noch an, wie das jetzt in der Mediation möglich wäre. Also wir haben jetzt einen bisozialen Konflikt, den nehmen wir jetzt als mögliche konträre Situation zwischen verschiedenen Rechtssubjekten, die das jetzt nicht in einem Rechtsverfahren bearbeiten, sondern in einem Mediationsverfahren. Und wir können das Beispiel ja mit der ISA gerne weiter fortführen, weil das auch sehr naheliegend und anschaulich ist. Wie würde das jetzt in einer Mediation, und Sie haben das in Ihrer Arbeit als interspezifische Mediation bezeichnet, wie würde das ablaufen?
Im Fall der ISA würde ich zunächst, wie ich das in einer Mediation machen würde, wäre es in der Auftragsklärung, dass ich die AkteurInnen bestimme, also die Teil dessen sind. Es gibt in der Mediation ja immer jemand, der an einen herantritt. In der interspezifischen Mediation ist es oftmals, natürlich muss es auch sein, dass man quasi als Mediatorin, die sich mit interspezifischer Mediation beschäftigt, an andere herantritt, wo man einen Konflikt sieht und dann eine Awareness dafür schafft, dass man sagt, ja, Moment mal, hier streiten sich sehr viele Akteure um die ISA, aber würde es nicht einer Lösungsfindung helfen, wenn man also einen Stuhl für die ISA und einen Vertreter bestimmen würde, der sich da draufsetzt?
Ich meine, denkbar ist ja durchaus in ein paar Jahrzehnten oder Jahren oder auch Monaten, dass also da will jemand die ISA nutzen. Es gibt irgendwie einen großen Abschnitt, da sollen jetzt Sportler ihren Sport treiben können. Es wird dort der Raum angepachtet und jetzt weist jemand darauf hin in der Stadtverordnetenversammlung oder wo auch immer, die ISA braucht einen eigenen Stuhl und dafür bilden wir eine Kommission mit verschiedenen Wissenschaftlern und Anwohnern etc., die ISA als solches vertreten. Wie würde das dann in der Mediation laufen, in dieser angedachten Mediation? Oder vielleicht gibt es auch in anderen Ländern schon Beispiele dafür?
Also es gibt in anderen Ländern also gerichtliche Prozesse, wo die Rechtssubjektivität quasi vorgelagert war, aber die in die Mediation reinzuholen, das ist tatsächlich etwas, also ein Gedanke, den meines Wissens nach wir uns bisher gemacht haben. Vielleicht gibt es auch noch andere, man weiß ja immer nicht so genau, wer sich wo Gedanken macht, aber jedenfalls haben wir dazu nichts gelesen. Und dann würde man zunächst in der Auftragsklärung auch eine, also für die anderen Akteure, die sich vielleicht erstmal wundern, also eine gewisse Aufklärung leisten müssen, damit ein Einverständnis dann natürlich auch mit besteht, zu sagen, dass die ISA eine Akteurin sein muss, weil ich ansonsten keinen Interessensausgleich finden kann in einem Konflikt, wenn ein Akteur nicht dabei ist. Und so würde eben diese Kommission in dem Fall, würde ein oder zwei VertreterInnen schicken. Man würde sich in einem Setting zusammenfinden und dann klassisch darüber sprechen, was könnten denn hier Interessen sein, und dann auch einen Perspektivwechsel versuchen herbeizuführen, dass sich eben beispielsweise Vertreter in der Anwohnerschaft in die Isar hineinversetzen können und verstehen, ah ja, sagen wir mal, das Interesse der Isar wäre, so und so viel Kubik Wasser führen zu müssen, damit sie quasi gestärkt bleibt, dass da ein Verständnis entsteht, die dann sagen, ah ja, okay, jetzt verstehe ich das, macht natürlich Sinn, und so der Prozess der Mediation eigentlich, wie er in Vertreterkonstellationen ist, immer wieder weitergeführt wird und man natürlich auch als Mediatorin oder als Mediator immer wieder darauf in Vertreterkonstellationen eine gewisse Vorsicht walten lassen muss, dass nicht vielleicht doch eigene Interessen da mitsprechen. Aber das ist ja alles, was in einem Verfahren sehr gut abgefangen werden kann. Und genau, und so würde man, wenn man darüber gesprochen hat, was Bedürfnisse und was Interessen sind und einen Perspektivwechsel hergestellt hat, dann könnte man darüber sprechen, was für Lösungen es geben könnte, mit der quasi alle AkteurInnen leben können. Die Mediation an sich würde sich gar nicht so viel davon unterscheiden von einer klassischen Umweltmediation. Nur, dass eben die Umwelt nicht als Objekt verhandelt wird, sondern als Subjekt einen Stuhl bekommt und jemand für sie spricht.
Ja, also ich versuche mal jetzt vorzustellen, ich kann den Ausgangsgedanken auch, glaube ich, nachvollziehen, dass das etwas ändert bei den Beteiligten drumherum, wenn man den Entitäten einen Subjektcharakter zuspricht. Wir kennen das ja auch aus anderen Philosophien und Weltvorstellungen, dass eben Flüsse, Bäume, Tiere eine Seele haben und damit, ne, in diesem Kontext eine Subjektqualität zugesprochen wird, bei denen es dann auch Entwicklungsideen gibt oder der Entwicklungsgedanke da ist. Und gleichwohl sehe ich es aus unserer, sozusagen aus unserer philosophischen Tradition her natürlich auch immer dann als Einladung mit der Chance oder auch dem Risiko natürlich, dass letztlich in diese Entitäten die eigene Idee hinein projiziert wird. Man kann das sicherlich über Stimmenvielfalt dann verobjektivieren, dass das also eine konstruktive Empathie ist. Aber es gibt natürlich eine Ausgangsidee dabei, nämlich in dem Falle hier, dass die Lebensressourcen nicht weiter vernichtet werden, sondern dass sie bestehen bleiben. Das ist doch eher ein menschlicher Gedanke. Ist ja sozusagen auch der verzweifelte Kampf momentan, dass diese Ressourcen geschont werden und nicht zulasten allen zukünftigen Lebens vernichtet werden.
Da haben Sie auf jeden Fall einen Punkt genannt. Wenn ich jetzt aber also jeder Entität ein Recht darauf zuspreche, also einen Überlebenswillen zu haben und ein Bedürfnis nach Existenz, dann bin ich der festen Überzeugung, dass ich allein dadurch, dass ich erstmal sage, dass beispielsweise der Baum, wenn er da steht, dass er einen, oder die Isar, wenn die da fließt seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren, dass sie ein Recht darauf hat, existieren zu dürfen, so wie sie das eben braucht. Und ich glaube, also dieses Hineindenken von Interessen und dieses Bedürfnis verschiedener Menschen eben auch ihre Interessen durchzusetzen, das kann man, wie gesagt, glaube ich, auch in Vertreterkonstellationen, das kann man nicht verhindern. Aber nichtsdestotrotz würde ich es immer als Chance sehen, weil ich dadurch auch einfach den Blick auf Dinge verändern kann. Also ein Bewusstsein dafür bekomme, dass ich verstehe, dass ich eben natürliche Ressourcen nicht einfach, weil ich es kann, sondern einfach aus einem Art Fürsorge und mir auch der Verantwortung bewusst bin, die ich irgendwie trage.
Mir scheint da dennoch ein interessanter Perspektivwechsel drin zu stecken. Denn der Gedanke, dass ein Fluss oder ein Baum ein Recht hat, leben zu dürfen, ist ja eher der Gedanke eines mächtigeren anderen. Denn das Dürfen, der du darfst leben, ist ja sozusagen nicht die Selbstverständlichkeit desjenigen, also des Baumes, sondern desjenigen, der die Macht hat, das Leben zu nehmen oder aber auch beizubehalten und damit ein Recht zu gewähren. Während ja hier der interessante Gedanke ist, hat der Fluss ein eigenes Interesse? Also will der, wenn man jetzt schon noch den Wille mit reinnimmt, will der leben? Oder geht es dem vielleicht auch nicht auf die Nerven, nach 500 Millionen Jahren zu fließen und möchte auch einfach mal nicht sein? Also das müsste ja dann aus dessen Perspektive eine Realität sein können, die ja als solches erstmal von außen gar nicht gesehen wird. Wir gehen ja sozusagen davon aus, der will weiter fließen, der will sauber sein und der will weiter bestehen. Aber da kommen ja Gedanken dazu, die zutiefst menschlich sind. Ist es konservierend? Ist es sich entwickeln wollen? Ne? Will der Fliss größer werden? Will der sich weiterentwickeln? Oder will der einfach nur so bleiben, wie er ist? Mhm. Diese Dinge wären dann alle mit im Streit. Ne?
Also wenn man jetzt sich empathisch einfühlt in den Fluss und darüber nachdenkt, naja, wenn ich jetzt ein Fluss wäre, was wären meine Bedürfnisse? Und dann wissenschaftliche Erkenntnisse dazu mit ins Boot holt, um sich darüber Gedanken zu machen, so naja, was für eine Qualität braucht er? Dann ist natürlich diese menschliche Brille, die ich dabei immer habe, weil ich nun mal ein Mensch bin, die kann ich nicht ausschalten. Aber nichtsdestotrotz habe ich das. Ich würde immer meinen, dass das gleich auch ist bei anderen Menschen. Wenn ich mich empathisch in andere Menschen einfühle, dann gehe ich da ja auch immer ein Stück weit davon aus, dass ein gewisses Risiko dabei mitschwingt. So, deswegen gibt es ja auch so viele Konflikte immer, dass die Menschen sich einfach nicht wirklich verstehen. Nicht jeder das gleiche Bedürfnis hat und die ähnliche Interessen. Und so würde ich das auch bei einem Fluss sehen, dass man natürlich, haben Sie total recht, mitdenken muss, dass man diese Brille nun mal auf hat. Aber sich alleine dessen bewusst zu sein, ist ja auch schon mal ein Fortschritt und nicht von sich einfach plump auf andere zu schließen.
Ja. Also dieser Gedanke führt mich halt eher dazu, zu meinen, wir kommen nicht umhin, dass wir uns bewusst werden, was wir tun und dass wir uns begrenzen. Ich bin mir nicht sicher sozusagen, wenn ich das so auf den Punkt bringen darf, ob ein Konflikt zwischen, ob Konfliktparteien, die nicht Menschen sind, ob die uns das Bewusstsein tatsächlich in dieser Form beibringen können, wie wir es auf anderem Wege bisher es nicht geschafft haben, als These gestellt. Denn wenn ich das Konstrukt weiterdenke, dann sehe ich sozusagen die gesamte Fresskette sich im Konflikt, ne? Also dass sozusagen das kleine Tier mit dem großen Tier, weil es von denen immer gefressen wird, jetzt plötzlich in der Mediation steht und sagt, ich habe jetzt genug davon. Und jetzt kommen menschliche Vertreterinnen und sollen das sozusagen auflösen. Das scheint mir ein unauflösbarer Widerspruch zu sein oder ein nicht verhandelbarer Konflikt in einer Mediation. Ich denke, dass...
Ja, wobei das aber ja auch wieder der sozusagen der menschliche Blick darauf ist, zu sagen, wenn der eine vom anderen gefressen wird, das natürlich erstmal keine schöne Sache ist so. Aber ich glaube...
Auf den zweiten Gedanken nicht.
Ja, aber...
Je nachdem, wo wir unsere Empathie reinlegen. Und Empathie ist halt ein Fokusinstrument und finde ich jetzt, kann sozusagen nicht endlos getrieben werden. Vor allen Dingen werden die Widersprüche dadurch nicht kleiner.
Also die Widersprüche sind ja immer da. Der Mensch fragt sich das ja schon seit sehr, sehr langer Zeit, wie er mit seiner Umwelt umgehen soll oder muss. Und dass wir jetzt von dem Gedanken einer Beherrschung, der man sich irgendwie lange hingegeben hat und der Eroberung, dass man da jetzt mehr zu einem irgendwie, also einem Hüten, ein irgendwie einer Bewahren übergeht, das ist ja auch rechtlich alles so schon gedacht worden. Ich würde natürlich trotzdem meinen, dass dieser Stuhl, der aufgestellt wird und sich da jemand draufsetzt, der für die Isar spricht, dass das zu einer Veränderung führt. Ob das jetzt natürlich ökologische Krise bewältigen wird und was die Mediation dazu beitragen kann, das sind andere Fragen. Aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich der Überzeugung, dass es sehr hilfreich sein kann, erstmal den Konflikt überhaupt zu verstehen als biosozialen Konflikt und nicht mehr als rein sozialen Konflikt unter Menschen.
Ja, dem Ausgangsgedanken kann ich vieles abgewinnen, was sinnvoll ist, zu erproben, zu testen und das auch, wofür man sicherlich auch einige Anklänge schon in der Praxis finden kann. Möglicherweise nicht nur im Rechtlichen, sondern auch in der Konfliktbearbeitung, wo ja doch auch ganz informell dann doch mal Stühle auch hingestellt werden, ne, für Nicht-Anwesende und vielleicht auch für Gegenstände oder auch, ja, wir machen das ja sozusagen, wenn man das so will, auch in Erbrechtsstreitigkeiten, ne, dass wir den Toten nochmal zur Sprache kommen lassen, indem wir nochmal fragen, was wollte er, und suchen uns dann Indizien dafür. Insoweit gibt es, glaube ich, viele Wurzeln, die dadurch in den Blick geraten und die dazu führen, zu dem sehr schlüssigen Gedanken, den Sie aufgeworfen haben in Ihrer Arbeit.
Ich schätze den Austausch darüber, es wird immer Gutes und Schlechtes dabei geben und nichtsdestotrotz sollte man es versuchen.
Also ich habe Ihre Arbeit mit viel Erkenntnisgewinn gelesen und auch mit Aha-Effekten. Wir werden die Arbeiten hier auch in die Shownotes stellen können oder zumindest den Link dazu, sodass da Möglichkeiten ist, da auch dem nachzugehen. Denn das, was Sie da und Ihr Kollege angedacht und vorgedacht haben, hat zukunftsweisende Ideen. So mag ich es mal sortieren. Und was will man mehr, ne, von einer Abschlussarbeit in Mediation?
Man sucht sich ja immer seine Herausforderungen und ich suche mir immer gerne sehr große Herausforderungen und aber werde dann auch nicht müde, mich den Problemen zu widmen. Ich habe noch ein relativ langes Leben vor mir und werde dieses Verfahren noch weiterführen und perfektionieren und verändern und freue mich dann natürlich immer über Anregungen, Ideen und auch gerne auch über Kritik, weil Konflikte führen ja immer dazu, dass Veränderung entstehen kann.
Das Thema hat viele Seiten und Aspekte. Ist denn einer bisher noch nicht zur Sprache gekommen, der Ihnen in dem Zusammenhang besonders wichtig ist und der hier nicht ungesagt sozusagen bleiben soll?
Also wir haben schon sehr viel und inhaltlich auch darüber gesprochen, wie eben der biosoziale Konflikt sich anders gestaltet als der soziale Konflikt und inwiefern es einfach in meiner Auffassung mehr ein technisches Problem ist, nicht menschlicher Sprache fähigen Entitäten zu integrieren in eine Mediation. Und ich glaube eigentlich, dass ich mir für jeden wünschen würde, der sich mit der Arbeit beschäftigt, dass er sich sehr offen der Sache widmet, insoweit, dass man Dinge, die man für scheinbar gegeben hält, also auch am Anfang unseres Abstracts, dass wir sagen, dass man rechtlose Entitäten schon immer für rechtlos gehalten hat und dass das aber das quasi nicht alles als in Stein gemeißelt gesehen werden muss, was heute so ist, sondern es ist ja alles immer nur geschaffen worden so kann es sich auch wieder verändern und das sehen wir ja auch gesellschaftlich, wie viel sich verändern kann für Menschen, die vorher nicht Teil einer Mitspracherecht hatten. Und so ist es, würde ich sagen, immer eine Entwicklung und da könnte ich eigentlich jetzt auch nichts mehr, also könnte ich noch viel hinzufügen, aber glaube ich, wünsche ich mir einfach, dass Menschen sich öffnen für den Gedanken, dass es andere Entitäten gibt, die Subjekte sind und nicht nur Menschen.
Das können wir uns heute kaum noch vorstellen, dass Kinder, Frauen, Schwarze, also andersfarbig, dass die früher keine Rechtsträger waren und dass sich das verändert hat und dass es nicht selbstverständlich heute ist, auch wenn es immer noch Unterschiede gibt, aber zunächst mal auf der rechtlichen Ebene ist das weit ausgegriffen und auch Tiere haben mittlerweile in unserer Rechtsordnung ihre Rechte und dürfen dann auch diese Rechte wahrnehmen und bekommen auch Recht. Also auch das hat in den letzten Jahren entwickelt und an diese Entwicklung schließen Sie an und machen Sie für die Mediation. Frau Meyer, vielen Dank dafür. Das war hochinteressant und sehr weitsichtig, was wir heute besprochen haben.
Ich danke Ihnen, Sascha Weigel, für dieses Gespräch und für Ihre Fragen und auch für Ihre Offenheit, sich dem Thema zu widmen. Ich glaube, es ist gewinnbringend, wenn man sich Dinge einfach mal mit einem relativ unvoreingenommenen Blick betrachtet und sich seine Meinung dazu bildet.
Kommen Sie gut durch die Zeit, Frau Meyer. Vielen Dank und bis bald.
Ich danke Ihnen und freue mich vor allem auch über Ihr Interesse und wünsche Ihnen erstmal einen guten Umzug noch und dann eine schöne Sommerzeit.
Ja, danke.
Gut. Ja, tschüss.
Tschüss. Das war mein Gespräch mit Charlotte Meyer, Rechtsanwältin und Mediatorin. Ich bedanke mich bei Ihnen und euch, dass ihr mit dabei wart bei dieser Folge von Gut durch die Zeit. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Feedback und eine kleine Bewertung, zum Beispiel auf Apple Podcast. Für den Moment bedanke ich mich, dass du und ihr wieder mit dabei wart und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Sascha Weigel. Kommt gut durch die Zeit.